digitalen Frühschoppen. Moin, denn heute sind wir, Andreas, in...
Wir sind in Lübeck und ich Trottel habe gerade so, einen Zimmer genommen.
Genau, sehr, klug, sehr gut.
Sehr höflich von mir.
Ja, also ja, alles gut.
Wir sind in Lübeck, in den Mediadocs, bei unserem Partner Cook & Cooper, ja, die uns hier netterweise beherbergen. Mhm. Und wir haben einen Gast hier, der war schon mal zu Gast, aber das wisst ihr, liebe Hörerinnen, gar nicht, weil die Folge mussten wir leider canceln, weil er viel Quatsch erzählt. Nein, er hat keinen Quatsch erzählt, sondern die Aufnahme ist technisch in die Grütze gegangen. Das passiert
einmal. Unsere Schuld, meine Schuld.
Also bei uns die Fehlerquote unter 1%. Wir haben das, glaube ich, 112 Folgen. Mhm. Und einmal ist es passiert, unter 1%. Ja, bei uns ist Daniel Friedrich. Daniel Friedrich ist vielleicht einer, zumindest im Norden, vielleicht sogar auch in der Bundesrepublik, einer der bekanntesten Gewerkschafter. Er ist auf jeden Fall IG Metall-Chef, und zwar, ich muss richtig sagen, IG Metall-Küste, Bezirksleiter heißt das Ganze offiziell. Aber das ist schon, es ist die größte, haben wir gelernt im Vorgespräch, die größte Gewerkschaft der Welt, der freien Welt, müssen wir dazu sagen.
Ja.
Daniel, du nickst immer, du weißt, wir sind schon im Podcast, wir müssen auch reden.
Ja, ich warte, dass du eine Pause
hast. Genau, schön, dass du da bist, Daniel, dass du das geschafft hast, dass wir da gesagt haben, wir treffen uns hier. Du arbeitest ja inzwischen, glaube ich, fast überall, aber nicht mehr in Lübeck, so wie früher.
Ja, moin.
Genau. Lieber Daniel, moin. Wo kommst du gerade her?
Ich komme tatsächlich mal aus dem Büro. Das Büro ist in Hamburg, aber wie du sagst, Küste. Und es ist tatsächlich die Küste. Wir haben den Nordwesten von Niedersachsen. Okay. Wir haben Bremen, wir haben Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. Da haben wir knapp 180.000 Mitglieder, 16 Geschäftsstellen. Und wir sind quasi der übergeordnete Bereich, der guckt, dass die Tarifpolitik gut läuft und dass die Arbeit in dieser Region auch gemeinsam stattfindet, gerade auch gegenüber Politik. Und da bin ich viel unterwegs, aber manchmal eben auch im Büro. Heute war so ein Tag.
Ja, und du bist aus Hamburg gekommen. Heute ist, wir sind ganz transparent, Donnerstag. Sonntag kommt die Folge raus, aber es ist heute der 7. März, mittendrin im Bahnstreik. Also bist du mit dem Auto gekommen, oder?
Ja, ich bin Autofahrer. Ich bin lange gependelt, jetzt okay, mal ein Jahr in 23. Ich habe das mal ausprobiert, aber der Job hat es dann doch irgendwann gesagt, das ist mit dem Auto besser. Okay. Und seitdem bin ich wieder Autofahrer, aber ich bin auch nur, ich sage ja mal, anderthalb Tage tatsächlich im Büro. Ansonsten bin ich im Norden oder in der Republik unterwegs und da ist das Auto dann teilweise doch besser. Mhm.
Die letzte Zahl, die ich jetzt aus dem Hotelzimmer mitgenommen habe von NTV, sind, dass der Streik voraussichtlich, hat jetzt ein Experte ausgerechnet, der wurde leider nicht namentlich zitiert, beziehungsweise ich hatte auf leise gestellt, kostet jetzt die Wirtschaft 100 Millionen Euro pro Tag. Das ist jetzt natürlich eine Zahl so in den Raum geworfen und mit solchen Zahlen wirst du wahrscheinlich öfter konfrontiert. Was sagst du zu dem aktuellen Streikgeschehen jetzt von Bahn und auch Lufthansa?
Naja, es ist ja so, dass ein Streik ja wehtun muss. Das ist der Sinn des Arbeitskampfes und es ist eben auch Kampf. Das darf man nicht vergessen. Und hier haben wir immer ein Problem, wenn wir über Flughafen, Bahn, Kindergärten reden. Die Öffentlichkeit, die Gesellschaft ist direkt betroffen. Das ist bei uns mit der Metallelektroindustrie anders, wenn wir bei Porsche streiken, ob jetzt der Cayenne früher oder später ausgeliefert wird, da ist nicht so eine Aufmerksamkeit, nicht so ein Druck da.
Hart, ja,
also das ist, oder im Maschinenbau, wenn du sagst, ich habe 18, 24 Monate zum Abliefern, da kannst du natürlich ein, zwei, drei Tage Streik viel besser auch wieder ausregulieren. Und das ist eben die Situation. Und ob die Zahlen jetzt stimmen oder nicht, ich glaube, da ist auch viel Meinungsmache im Moment hinterher. Klar ist, wir haben ein Streikrecht, das ist auch richtig und wichtig, das ist Teil unserer Demokratie und das tut auch weh. Auch ich musste vor zwei Wochen, wie ich nach Frankfurt wollte, umsteigen und bin mit dem Auto runtergefahren, weil ich nicht fliegen konnte und am nächsten Tag musste ich dann nach Berlin und das war unangenehm, aber ich sage am Ende des Tages, das müssen wir in Kauf nehmen, das ist richtig. Ein Wort allerdings noch zur GDL, ich halte das schon für schwierig auch, weil das ja auch eine Gewerkschaft ist, die ja nur für die Lokführer streikt. Das ist ja eine Spartengewerkschaft, das ist nicht unser Angebot an Gewerkschaften, was wir beim Deutschen Gewerkschaftsbund haben. Wir sagen, ein Betrieb, eine Gewerkschaft und wir treten alle gemeinsam an, weil man darf ja auch nicht vergessen, dass wenn die Lokführer jetzt bei der GDL streiken, sind ja nicht nur die Bahnfahrer wie ihr jetzt betroffen, sondern auch die Kollegen, die nicht bei der GDL, sondern bei der EVG der DGB-Gewerkschaft betroffen. Die können ja dann auch zum Teil nicht arbeiten. Und das finde ich total unsolidarisch. Und über die Frage, wie die Verhandlungen da jetzt laufen, da kann ich mir kein Urteil erlauben. Nein, da weiß ich immer wieder, da wird auch Großpolitik gemacht. Aber klar ist, so eine Spartengewerkschaft lehne ich ab, aber Streik muss auch wehtun können.
Genau, du sprichst jetzt gerade was ganz, ganz Wichtiges an. Wir leben in hochemotionalen Zeiten, beziehungsweise in Social-Media-Zeiten, wo das auch alles transportiert wird, wo das potenziert wird und wo diese Emotionen geschürt werden. Wenn jetzt in der Pflege Leute streiken, kriegt das kaum jemand mit, wenn jetzt die Lufthansa-Vereinigung Cockpit oder eben die GDL, du hast das gerade zitiert, wenn die streiken, sind die Leute persönlich betroffen, da wird Wut geschürt oder wie gesagt, wenn bei euch welche streiken, das fällt dann eher nicht so ins Gewicht. Ist das nicht irgendwie ungerecht oder ist das oder unfair oder wie schätzt du das ein oder gibt es da eine Lösung?
Ja, wir haben schon in den letzten 12-18 Monaten eher einen positiven Zulauf zu Gewerkschaften gehabt. Also unsere Schwestergewerkschaft Verdi hat über 2% mehr Mitglieder gehabt. Das erste Mal in ihrer Geschichte. Die sind ja vor 20 Jahren gegründet worden, sind aus mehreren Gewerkschaften zusammengegangen. Und das hatte eben auch viel damit zu tun, dass im letzten Jahr Verdi gesagt hat, wir müssen viel mehr auch sozusagen in diesen Konflikt gehen, weil die Menschen sagen, Entschuldigung, wir haben verzichtet, wir machen unseren Job, wir sind 24/7 in der Pflege oder woanders da und beim Geld ist es nicht da. Und da sind man auch in die Konflikte gegangen und da ist es auch im Moment positiv. Auch junge Leute sagen, sie wollen in die Gewerkschaften rein. Auch wir haben bei der IG Metall mehr junge Leute, die bei uns Mitglied werden. Also jetzt haben wir gerade nochmal eine zugespitzte Situation wegen der Bahnsituation und vielleicht auch wegen den Flughäfen und der Lufthansa. Aber die grundsätzliche Entwicklung gegenüber Gewerkschaften in den letzten Wochen und Monaten ist positiv.
Aber trotzdem, klar, wie fühlt man denn so Solidarität? Weil Herr Weselski, Klaus Weselski, der kriegt ja wirklich im Moment massiv auf die Fresse, sag ich mal so. Ne? Also wenn es jetzt eine Wahl des beliebtesten Deutschen geben würde, der würde nicht unter diese Top 70 Millionen kommen. Der hat echt ein Problem gerade. Hast du da so ein bisschen Mitleid oder denkst du, der hat auch irgendwie selber Schuld?
Na, ich bin da eher grundsätzlich unterwegs, weil ich einfach es ablehne, zu spalten. Und weil er sagt, ich bin der Gewerkschaftschef, nur der Lokführer und ich verhandle auch nur für die, beziehungsweise jetzt will ich ja auch noch mehr in den anderen Bereich rein. Ich bin ja eher bei der Frage, ein Betrieb, eine Gewerkschaft und dann kann man das auch gemeinsam als Belegschaft machen. Ich halte das nicht für angemessen, dass ein Bereich für uns, für sich sagt, wir sind viel wichtiger als die anderen, wir müssen mehr verdienen oder ähnliches, sondern es ist ein Solidarprinzip und deswegen habe ich wenig Mitleid mit Herrn Weselski. Ich glaube auch, das braucht er nicht. Er mag diese Rolle auch, aber wir sehen auch, es gibt auch eine Attraktivität für einen Teil von Menschen, die sagen, toll, dass es da einen Gewerkschafter gibt, der eben auch standhält, der dagegen hält und so. Und das ist auch ein Thema, was da gerade vielleicht außerhalb der großen Nachrichten dann läuft, dass welche sagen, das ist doch toll, dass wir auch hier jemanden haben, der für die Interessen so hart auch kämpft. Aber am Ende des Tages ist es natürlich so, ein Tarifkonflikt löst man nur durch einen Tarifvertrag. Da müssen beide Seiten unterschreiben. Und das ist etwas, was in dieser Gesellschaft, jetzt mal unabhängig von dem Bahnkonflikt, glaube ich, etwas, was auch verloren gegangen ist. Kompromisse zu machen, zu sagen, es ist ein Ausgleich wichtig und es darf keine Gewinner und Verlierer geben, weil wenn du 3-0 gewinnst, hat ein anderer 3-0 verloren und das dann für das nächste Spiel und oft Tarifverhandlungen finden ja zwischen Partner statt, die ja auch in der Regel sich wiedersehen. Also wenn du ein Auto kaufst, machst du das manchmal einmal in deinem Leben mit diesem Verkäufer. Bei Tarifverhandlungen sind wir ja in 18 Monaten spätestens wieder am Verhandlungstisch. Da muss man auch eine gemeinsame Basis haben und deswegen ist der Konflikt richtig, man muss konfliktfähig sein, man muss auch einen Konflikt gehen können, aber am Ende des Tages ist ein Tarifvertrag immer ein Kompromiss und das hat auch einen Wert, der muss auch für beide Seiten einen Wert haben.
Aber hast du nicht auch so die Befürchtung, klar, ihr seid jetzt als IG Metall, haben wir gerade gesagt, die größte Gewerkschaft, 2,14 Millionen Mitglieder, also größer als Verdi noch, die man ja immer als größte Gewerkschaft so vor Augen hat, aber ihr seid eben keine, kümmert euch nicht um die Dienstleister, sondern um die, ja, Metall- und Elektroindustrie, und das haben wir schon so angedeutet, das ist nicht so wichtig, ob der Porsche jetzt eine Woche vorher, ihr könnt trotzdem Druck machen, weil das kostet richtig Geld, wenn ihr sozusagen die Daumenschrauben anlegt, aber trotzdem habe ich so den Eindruck, und das ist jetzt wieder so eine, muss man aufpassen mit Gefühlen, gefühlter Wahrheit, aber dass diese ganze Sache, die wir im Moment haben, ob das der Busstreik ist, da ist dann Verdi zuständig, oder jetzt der Bahnstreik, GDL, dass bei vielen Menschen so ein bisschen das Verständnis nach. Also, ja, es ist auch mal gut jetzt. Ich habe jetzt keinen Bock mehr auf Streik und so weiter. Und das ist natürlich, wie du schon sagst, das ist erstmal ja ein verbrieftes Recht und wichtiges Recht, zu sagen, wir müssen diesen Tarifparteien haben, wir müssen haben die Tarifautonomie, das will jeder hochhalten. Aber irgendwie, wir haben in Deutschland so eine Stimmung, wo alles ja in Frage gestellt wird. Und jetzt auch das.
Ja, aber lass uns das doch mal. Ja, ich verstehe das. Und mein Ziel ist ja dann auch zu erklären. Es ist ja, ja ein bisschen auch die Geister, die ich rief. Nimm mal die Lufthansa.
Ja, ja.
Früher war da die Gewerkschaft ÖTV zuständig, öffentlicher Dienst, weil sie eben ja auch ganz, ganz früher mal eine Staatsluftlinie war. Und dann ist damals, und den kenne ich sogar, den Personalleiter hingegangen, der hat dann angefangen, ich verhandle dann auch mit welchen, die sich erklärt haben, wir wollen nur für die Stewardessen, also die Flugbegleiter.
Genau,
und dann war der Nächste, sagt, wir verhandeln nur für die Piloten. So, und jetzt habe ich alleine im Flugzeug in dem Bereich schon zwei Gruppen, wo es dann auf einmal heißt, die Lufthansa streikt. Es hat aber zwei Bewegungen gegeben. Einmal ist die Tarifbewegung für die Piloten, die eskaliert vielleicht, deswegen machen die mal zwei Tage Streik, dann ist das geklärt und zwei, fünf Wochen später verhandelt die andere Gewerkschaft, die für die Flugpersonal zuständigen und dann streiken die wieder. Und immer heißt es die Lufthansa, nimm den Flughafen. Der Flughafen hat, früher war das ein Betrieb und hat sich immer stärker zergliedert, immer eigene Einheiten gebildet, outgesourced, das ist eine Firma, das ist eine Firma. Und dann ist es ja klar, wenn die Menschen da sagen, wir wollen für unsere Dinge jetzt, wir wollen mehr Geld, wir müssen mehr Geld haben, Inflation steigt. Und diese Konflikte sind aber immer eigene Verhandlungen, weil der Arbeitgeber ist ja aufgeteilt. Es ist nicht mehr einer für den Flughafen. Aber das Problem ist natürlich, in dem Moment, wo dann auf einmal die Sicherheitsleute streiken, dann kann man wieder nicht fliegen. Beim nächsten Woche streiken dann auf einmal Sicherheitsleute, Haken hinter, haben sich geeinigt. Zwei Wochen später streiken dann die Kolleginnen und Kollegen, die die Koffer oder anderes sozusagen machen. Und dann ist dann wieder, und wieder kannst du nicht fliegen. Und das ist ein bisschen auch der Punkt, dass die Arbeitgeber durch ihre Outsourcing-Politik genau diese Situation geschaffen haben, dass wir nicht mehr einmal verhandeln, und dann ist alles geklärt und dann hat man, weiß ich, 18 Monate Frieden. Nimm mal Airbus in Hamburg. Da gibt es alle 18 Monate die Tarifrunde mit der Elektroindustrie. Dann streiken wir vielleicht, haben mal Warnstreiks, dann haben wir einen Haken hinter und dann ist gut. Jetzt, was wäre denn, wenn auf einmal die Kantinen streiken würden? Was wäre denn, wenn auf einmal die Ingenieure streiken würden? Was wäre denn, wenn die Kollegen in der Endlinie, die Logistiker? Es kommt eben davon, wir brauchen wieder diesen Gedanken, ein Betrieb.
Und den, so wie jetzt ja, glaube ich, bei Vestas war das ja auch so ein Thema, das hattet ihr, glaube ich, auch, IG Metall ist das Beispiel, ne? Das ist jetzt gar nicht so lange her, hat es ja dann irgendwann die Einigung gegeben, das war ja auch ganz kompliziert.
Ja, da haben wir 123 Tage streiken müssen, weil das Unternehmen gesagt hat, wir verhandeln noch nicht mal mit euch. Ja. Und das ist natürlich nochmal eine andere Situation, da war es ja, wir haben ja für den gesamten Betrieb, sowohl von dem Servicetechniker, der bei jedem Wetter auch draußen an der Anlage ist, bis hin zu dem Ingenieur, der die Anlagen plant, es war ein Tarifvertrag für beides, für beide Bereiche, für alle Bereiche. Und trotzdem mussten wir 123 Tage streiken,
um zu einem Ergebnis zu kommen. Die waren da ja sehr hartnäckig. Aber jetzt gehen wir mal daran, du bist seit 1998 sozusagen in dem Hauptamt Gewerkschafter. Ne, hast ja auch mal was Anständiges gelernt, Industriemechaniker. Richtig. Bist jetzt Gewerkschaftsboss, kann man ruhig so sagen. Hörst du das gerne, Gewerkschaftsboss, oder klingt das immer doof?
Ich höre es zum ersten Mal von dir.
Ja, okay. Ich finde, aber du bist aber jetzt ja einer der führenden Gewerkschafter. Und wenn du das so siehst, ihr werdet ja auch möglicherweise demnächst wieder in neue Verhandlungen gehen. Und wir gucken mal, wenn wir hier im Norden schauen, haben wir mit VW einen Autobauer. Da bist du ja am Rande zuständig dann, wenn man sagt, ich glaube, in Emden gibt es ja auch ein Werk, wo umgestellt wird. Und es wird sich ja unfassbar viel ändern, gerade bei euch in der Industrie. Wir haben uns ja auch schon mal drüber unterhalten, können wir da ja auch noch mal kurz drüber sprechen. Flensburger Schiffbaugesellschaft, da gibt es auch eine besondere Problematik. Aber wenn wir uns VW angucken, und das ist jetzt mal eine laienhafte Sache, ich glaube, es ist noch gar nicht vielen klar, dass sich sehr viel verändern wird durch Elektromobilität und dass natürlich die Arbeitskräfte weniger werden.
Die Arbeit wird weniger. Also du musst ja einfach sagen, du hast heute nimmer, weil mir der Kollege das gesagt hat, zum Beispiel für so ein Bus in Hannover. Der wird ja da gebaut, so ein VW-Bus. Der Elektrobus der E-Bus sozusagen, braucht nur zwei Drittel der Zeit, den zu montieren, wie der Verbrenner-Bus. Ja. So, und das ist natürlich Arbeitszeit. Wir haben durch den Wegfall des Motors natürlich auch, wir nennen das ja so Wertschöpfung und Fertigungstiefe, also wie viel muss ich selber noch machen, reduziert sich radikal. Und das ist natürlich eine Veränderung, gerade bei denen, die Autos am Ende des Tages zusammenbauen. In Emden haben wir das ja auch. Klassischerweise war das der Passat. Jetzt wird das Werk für den Passat, jetzt wird es umgestellt auf E-Mobilität. Ja. Wir haben aber auch die ganzen Zulieferer.
Wir haben ja eine Beschäftigungsgarantie, glaube ich, bei VW sogar ausgehandelt. Ich glaube, bis 26 gibt es da keine Kündigung in dem Sinne, oder?
Ja, aber das ist ja die Zukunftsfrage. Ja, also das ist genau der Punkt zu sagen, okay, wie kriegen wir in Zukunft auch die Arbeitsplätze, die Beschäftigung gehalten, auch weiterentwickelt. Und wenn du mal weggehst, hast du ja gerade, ich sag mal, wenn du Getriebehersteller bist, in Zukunft wird es aber keinen mehr brauchen.
Du wirst keinen so, ne, wenn ich das ist die wichtige Frage. Inwiefern habt ihr die Zukunft im Blick, dass man sagt, ja, okay, wir können ja jetzt nicht nur Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen machen, dass die Leute was zu tun haben, sondern sich der Zukunft zu stellen und sagen, es kann leider oder jetzt das beste Beispiel, dass in Amerika schon die Autoren von Fernsehsendungen gestreikt haben, weil sie Angst haben, dass die KI ihren Job übernimmt. Und wenn sie das irgendwann kann, muss man sich ja damit dann irgendwie auch auseinandersetzen. Was sagst du dazu?
Nein, das ist ein großes Thema. Wir haben schon 2019 einen sogenannten Transformationsatlas auf den Weg gebracht. Ich meine, wir haben ja diese Corona-Jahre, sind ja auch verlorene Jahre für viele Aktivitäten. Wir haben damals gefragt, alle Betriebe, wie weit ist dein Betrieb eigentlich auf die Transformation? Ich meine, viele sagen, ja, das hast du ja früher auch. Guck mal in deinem Betrieb, was war vor 20 Jahren? Ne, hier Kollege vom NDR, wo du sagst, früher kamen die zu dritt, zu viert, heute kommen sie, wenn zu zweit, weil auch viele Sachen heute einfacher sind oder so. Das heißt, wir haben schon immer Veränderungen gehabt, aber bei Transformation heißt ja nicht Veränderung, sondern da verschwindet etwas und es entsteht was ganz Neues. Das ist ja das Thema von Transformation. Und wir haben damals gefragt, ist dein Betrieb darauf eingestellt? Und dann haben aus den Betrieben, die für den Verbrennermotor arbeiten, aus fast 219 Betrieben mit 100.000 Beschäftigten, haben die gesagt, nein. Und diese Frage, gibt es eine Alternative, haben die auch gesagt, nein.
Aber das heißt, verpennt? Also ja, das ist jetzt kein Vorwurf an die Gewerkschaft.
Nein, das ist der Druck, den wir da machen, auch diese Diskussion, die wir da führen, weil das natürlich irgendwann dann auch zu spät ist. Und es ist ja nicht so der Punkt, dass uns die Arbeit ausgehen wird. KI wird nicht dazu führen, dass wir weniger arbeiten. Ich meine, das wäre ja schön. Das wäre der alte Gedanke von Automatisierung nach dem Motto, dann lehnen wir uns mal alle zurück und arbeiten nur noch vier Stunden am Tag, den Rest macht.
Bei Star Trek so, dass man sagt, wir können jetzt alle, ne, die nehmen uns das. Leider wird das so nicht kommen. Ne?
Ja, und viele Sachen, die Entwicklungen haben, führen ja zu neuer und anderer Arbeit. Ich meine, Entschuldigung, wir reden von Fachkräftemangel oder ähnliches, aber wir haben einen Rekord, fast 40 Millionen Menschen arbeiten. Wir machen immer noch 2 Milliarden Überstunden in diesem. So, wir haben immer noch das Urlaub verfällt. Also ist ja nicht so, dass die Leute alle faul zu Hause sind, aber die Arbeit ändert sich. So, und nimm mal Lübeck hier. Wir sitzen ja jetzt hier in den Media Docs. Wenn du rüber guckst auf die andere Seite, war mal die Lübecker LMG. Da waren mehrere tausend Beschäftigten. Wir hatten die Flenderwerft mit mehreren tausend Beschäftigten. Ja. Alles weg. Gehst du an die Hochschule und in den Hochschulstadtteil, da habe ich mal 15 Jahre gewohnt, würde ich die These machen, dass da heute im Hochschulstadtteil und drumherum genauso viele Leute arbeiten wie auf der Flenderwerft. Nur anders, in kleineren Betrieben, in Forschung und Entwicklung und vielleicht auch gewerkschaftlich nicht so stark erschlossen, wie wir das auf der Werft hatten. Und das ist auch eben das Thema Transformation. Wir haben zum Beispiel bei VW schon 2010, 11, 12 dafür gekämpft, dass wir Batterien bauen in Deutschland. Da hat man erklärt, das brauchen wir nicht. Das kommt auch aus Asien. Und warum sollen wir jetzt? Jetzt ist ja Gott sei Dank, haben wir in Salzgitter die Investition in die Powerco. Also da wird jetzt selber was gebaut. Wir haben jetzt in Heide mit Northvolt ja auch eine Investition. Aber das ist natürlich, der Vorteil bei VW ist, da arbeiten 7000 Leute in der Motorenarbeit bei Salzgitter. Die kannst du jetzt peu à peu rüber in die Batterienfertigung rüberbringen. In Heide ist ja die große Frage, wie kriegen wir jetzt 3000 Kolleginnen und Kollegen da aufgebaut, weil die ja eben im nicht gerade nebenan in einem Werk sind, was du morgen nicht brauchst. Und da ist viel verpennt worden. Wir machen da weiter Druck, wir fordern das weiter auf. Man muss auch ehrlicherweise sagen, jetzt mit der Wirtschaftskrise, die ja weltweit schon auch die durch Ukraine-Krieg, wäre nochmal ein eigenes Thema, führt ja auch dazu, dass wir viele geopolitische Veränderungen haben. Ich glaube auch, dass ein Teil der Arbeitgeber dieses Versprechen, mit dem wir damals so gestartet sind, wir wollen mit allen am Ende des Tages auch auf der anderen Seite der Transformation ankommen, im Moment auch viele Entscheidungen gegen Deutschland gefällt werden, weil man sagt, ach, Strompreis zu hoch, Unterstützung zu wenig oder ähnliches. Und da findet gerade so eine schleichende Deindustrialisierung statt. Und da kann man sagen, ist mir egal. Aber wir wissen mit dem Blick auf unseren Reichtum in unserem Land, da wo Industrie stark ist, da verdienen die Menschen auch gut, weil es auch um den Industriebereich herum gute Verdienste gibt. Ich habe eben dann mehr Kindergärten, ich habe mehr Schulen, ich habe mehr Einkommen, was ich ausgeben kann, als in Bereichen, wo wenig Industrie ist und dadurch auch die Gehälter geringer sind, dann ist eben auch weniger Geld im Umlauf. Deswegen, wir brauchen Industrie in Deutschland, um unseren Wohlstand auch zu halten.
Daniel, aber guckst du denn, wenn ich das so höre, das klingt ja alles erstmal so, wo ich denke, okay, das ändert sich, da, ne, aber es wird immer Arbeit geben, es wird sich irgendwie, guckst du dann eher optimistisch darauf, wie wir uns als Industriestandort in Deutschland entwickeln und sagen, okay, wir haben da auch eine Chance und vielleicht entwickelt sich was Neues.
Wenn wir es richtig machen, dann würde sich was Gutes entwickeln. Und ich glaube,
aber wir machen es nicht richtig im
Moment. Nein, weil wir machen zum Beispiel keine gute Industriepolitik. Es gibt in Deutschland.
Woran liegt das? Also,
weil wir marktgläubig sind. Mhm. Also ich will jetzt hier nicht, aber es ist so, ganz Europa, geh mal offshore. Ist ja auch mein Thema. Wir kämpfen da. Wir mussten anderthalb Jahre dafür kämpfen.
Windkraftanlagen im Meer sozusagen.
Sowas, ne? Genau. Und wir mussten anderthalb Jahre dafür kämpfen, dass ein Teil der insolventen Werft, die in Rostock, die der Bund gekauft hat, dass der für einen Anbieter von Offshore-Plattformen sozusagen verkauft wird. Das ist ein Grundstück, das gehört uns als Bundesrepublik selber. Und die Bundeswehr, das Bundesverteidigungsministerium hat damals gesagt, in 10 bis 15 Jahren könnte es sein, dass wir irgendwo einen Panzerstandort schließen und dann könnten wir den Standort hier oben dann gebrauchen. Das ist jetzt unser eigenes. Wir reden jetzt noch nicht davon, dass dir irgendwie ein großer Betrieb gehört und wir dich überzeugen müssten, da was Neues zu machen. Wir haben in Deutschland die Situation, dass wir marktgläubig sind. Der Markt wird das schon richten. Während drumherum alle, das kann man ja auch glauben, alles okay, aber drumherum machen das alle nicht. Wenn du eine Plattform in Frankreich einen Auftrag dafür kriegst, dann sorgt der französische Staat dafür, dass Arbeitsplätze vor Ort entstehen. Da wird genau gesagt, du musst Handwerker machen, du musst Forschung und Entwicklung machen. Wenn du Aufträge in Australien kriegen willst, dann sagen die, kannst du machen, du musst Wertschöpfung in Deutschland machen.
Aber sind wir denn nicht ein bisschen naiv,
wenn man total
so, ja, das ist total. Ja, aber gucken wir doch mal jetzt, ich habe das Beispiel eben ja schon mal genannt, um einfach mal so ein Flensburger Beispiel für mich, was ich greifen kann, und ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, aber da ist ja Herr Windhorst, der FSG sozusagen übernommen hat mit seiner Tenor Holding, und da gab's, das hast du ja auch wahrscheinlich mitbekommen, durchaus mal Probleme, dass Gehälter nicht rechtzeitig überwiesen worden sind, auch Sozialversicherungsbeiträge wurden dann immer gezahlt, aber man hat ja so das Gefühl, ja, da die Geschäftspolitik ist, ich versuche es mal so auszudrücken, undurchschaubar für mich zumindest.
Ja, der ist vom Retter zum Problem geworden. Ja, ne? Wir haben damals die Situation gehabt, aus unterschiedlichen Gründen war die Werft nicht erfolgreich.
Wäre natürlich insolvent gegangen.
War insolvent sozusagen. Ja.
Ne? Und Lars Windhorst als
Investor. Genau, aus Windhorst ist gekommen. Er hat auch nachher gesagt, ich lasse jetzt hier ein Schiff bauen, auch egal, ob ich jetzt schon einen Käufer habe. Normalerweise ist das anders.
Die Werft lange das Stadtbild von Flensburg bestimmt.
Genau, ne? Die Tenor, wie sie da lag und so. Ja. Und es ist jetzt aber auch leider so, dass wir sagen, und das ist als Gewerkschafter, das sagen wir eigentlich nicht. Und auch ein Betriebsrat, das denken wir manchmal, aber das auszusprechen in der Öffentlichkeit, zu sagen, das geht mit dem Chef nicht mehr, weil das ist ja eine Linie, wenn du darüber gehst, wie willst du denn da wieder zurückkommen?
Also da bist du auch lieber zurückhaltend natürlich.
So, und da muss man aber wirklich radikal sagen, das geht so nicht mehr. Das wird unter den Aspekten aus meiner Perspektive keine mehr haben und deswegen müssen wir da auch zu einer Veränderung kommen. Da müssen wir uns öffnen, da muss sich die Werde, da muss der Windhorst sich öffnen, mit Investoren oder Ähnliches zusammenzukommen, weil es gibt genug Aufträge für die maritime Wirtschaft, sowohl in der Marine als auch in dem Offshore-Bereich. Es gibt auch, aber aufgrund dieser Situation, du hast sie beschrieben, sind im Moment die Werften in Flensburg und in Rendsburg, die Herrn Windhorst gehört, eigentlich aus dem Markt. Weil keiner sagt, da möchte ich am Ende des Tages das Risiko eingehen. Und das ist so ein bisschen das Problem an der Stelle. Aber das ist, glaube ich, jetzt ein Extrem, weil es aus der Person herauskommt.
Genau, nehmen wir mal die Werften raus. Das ist sicherlich so eine eigene Problematik. Aber wenn ich jetzt mal schaue, insgesamt, du hast vorhin gesagt, Fachkräftemangel, den haben wir. Und wenn ich jetzt, keine Ahnung, 20, 30 Jahre jünger wäre und würde jetzt am Anfang meiner beruflichen Karriere stehen, würde ich sagen, cool, überall werde ich gesucht. Das kennen wir alle drei hier ja noch anders. Wenn wir früher Bewerbungen geschrieben haben, da waren viele Konkurrenten sozusagen. Ne? Ja. Heute ist das nicht mehr so. Also ich kriege fast, ich will nicht sagen, eine Jobgarantie ist jetzt übertrieben. Macht dir das als Gewerkschafter auch manchmal dann Sorgen, weil ja vielleicht die jungen Leute sagen, wozu brauche ich eine Gewerkschaft? Weil die 40-Stunden-Woche, die ihr mal als IG Metall, glaube ich, sogar erkämpft habt, die dann irgendwann auch mal noch weniger wurden, 38, 37, oder auch diese Kampagne, am Samstag gehört Fatimir, das ist ja alles von der, glaube ich, sogar von der IG Metall ausgegangen. Dass der Samstag früher ein Werktag
war. Lohnfortzahlung im Krankheitsfall haben wir hier in Schleswig-Holstein über 13 Wochen für gestreikt.
Das ist ja alles so, das sind ja alles bestimmt auch tolle Sachen. Aber viele junge Leute, für die ist das selbstverständlich. Die haben natürlich bis Freitagmittag jetzt nur noch zu arbeiten in der Regel. Und dann vielleicht 35 Stunden. 4 Tage Stunden.
Woche vielleicht.
Also, auch ne, Gespräch, also wie auch immer. Und die sagen, wozu muss ich denn jetzt meine Gewerkschaftsbeiträge noch bezahlen? Das ist doch alles super.
Nee, also im Moment ist erstmal positiv, wir haben Mitgliederzuwachs an der Küste. Also von daher, gerade in den Betrieben sind 2,5% mehr Mitglieder drin. Also Frauen, auch wenn wir uns die letzten 10 Jahre angucken, kann immer mehr sein, gar keine Frage. Aber dieser Punkt nach dem Motto, die verlieren ständig, das kann man jetzt nicht sagen. Durch Corona hatten wir schon ein paar Verluste. Der Punkt ist, ich verstehe deinen Gedanken, der heißt ja eigentlich, ich kann mir ja wünschen, was ich will, wird mir ja erfüllt. Das ist aber sehr beschränkt auf einen Bereich. Also erstmal muss man sagen, die Empirie, also die Ergebnisse von wissenschaftlicher Untersuchung sagt, die jungen Leute wollen sich gar nicht aussuchen, die wollen Geld verdienen und die haben auch Konsumwünsche. Vielleicht haben sie nicht mehr den Wunsch, ein eigenes Auto zu haben, aber dafür, ich meine, warum fliegt anscheinend jeder zweite Jugendliche, wenn er irgendwie einen Job hat, nach Bali und ist dann da irgendwie 3-4 Wochen gefühlt zumindest. Also es gibt andere Wünsche und man will auch Geld verdienen und so weiter, damit man sich diese Wünsche erfüllen kann. Der Punkt ist folgender. Ich suche mir einen Job aus und krieg dann, was ich möchte. Du musst qualifiziert sein, du musst zum richtigen Zeitpunkt da sein und du musst auch mobil sein. Weil es kann auch sein, dass dieser Job nicht bei dir in deinem Umfeld ist. Und du musst bereit sein, vielleicht zu sagen, ich gehe was rein. Und jetzt hast du einen zweiten Punkt. Wenn du einen guten Job hast, wir sind nicht Amerika. Amerika, da wechseln Leute für $1 mehr Stundenlohn auf die andere Straßenseite und haben auch kein Problem, 2 Jahre später wieder zurückgekommen, wenn du $1 mehr wieder bei deinem alten Chef kriegst. Hier rauszugehen aus einem Umfeld, wo du einen guten Job hast und auch, wenn du Familie hast, ja auch sagst, kann ich dieses Risiko eingehen? Weil du fängst ja neu an. Vielleicht
man hat ja auch eine Immobilie, der Name sagt Probezeit. Schon, ist nicht mobil.
Ja. So, und jetzt zu sagen, jetzt nimm mal an, natürlich, wenn du der 27-jährige, gut ausgebildete Ingenieurin bist, dann kannst du in Norddeutschland dir aussuchen, wo du arbeitest. Ja. So, aber da musst du auch bereit sein, dahin zu gehen, wo der Job ist. Vielleicht findest du das gut. 3-5 Jahre später hast du dich hoffentlich gut verliebt, hast eine kleine Familie und schon bist du nicht mehr so mobil. Schon ist diese Frage, kann ich jetzt den Job wechseln? So, weil ich gehe aus einem tollen Job raus, da weiß ich, was ich habe. Manchmal auch, was schlecht ist. Aber wenn ich jetzt zu dem Arbeitgeber wechsle, ich weiß gar nicht, ob ich die 6 Monate Probezeit überstehe, die ja meistens da ist. Und schwupp stehe ich alleine. Also du musst auch risikobereit sein. Und ein letztes Beispiel, wie gesagt, das ändert sich, keine Frage. Aber zum Beispiel die Situation, wie in Wismar die Genting-Werften damals entstanden sind. Da war ja auch nach einer schwierigen Situation, haben die ja gesagt, wir wollen wieder Kreuzfahrtschiffe bauen. Und haben ihre Beschäftigtenzahl in Mecklenburg-Vorpommern verdoppelt, von 1.500 auf 3.000. Und da war auch die Situation, dass der Arbeitsmarkt im nordwestlichen Mecklenburg, also Wismar und Umgebung, natürlich total in Bewegung gekommen ist. Aber es war die Erfahrung, dass die mobil spezialisiert sind, die auch bereit sind, zur Werft zu gehen. Die haben mehr Geld bekommen. Oder die sind auch gehalten worden. Aber es war nicht so, dass du gesagt hast, bisher haben hier alle irgendwie das Geld bekommen und jetzt kriegen auf einmal nur, weil hier die Arbeitsmarktsituation sich zuspitzt, kriegst du automatisch irgendwie 5% mehr, beziehungsweise die Arbeitszeiten senken sich. Das passiert in der Regel nur kollektiv und dafür brauchst du auch zukünftig Gewerkschaften. Dir wird nichts geschenkt, auch wenn die Arbeitsmarktsituation
da ist. Wie macht dich das? Das ist ja immer so ein Ding, erlebst du ja auch vielleicht auch manchmal, es gibt ja so Unternehmer alten Schlages, sage ich mal, das meine ich jetzt eher negativ, die sagen, ja, Gewerkschaft kommt ja nicht ins Haus, so bei kleineren Betrieben, das ist vielleicht bei euch jetzt
total. Nicht
das,
ne? Ja, haben wir auch.
Und wo du auch sagst, dieses Image, was Gewerkschaften ja haben, müsste aus meiner Sicht, ich sage das mal so als Beobachter, ja im Grunde gut sein, weil die Gewerkschaften haben ja viel erkämpft auch. Und man kann natürlich, Herr Wieselski macht vielleicht jetzt gerade viel kaputt, ne? auch für mich, wo ich sage, oh, schwierig. Aber insgesamt habt ihr ja unfassbar viel erreicht und könnt im Grunde auch darauf stolz sein, also als Gewerkschafter insgesamt. Und gleichzeitig gibt es dieses Image, was so ein bisschen, ja, das ist ja eine reine Neiddebatte oft, ne? Also das ist, ne? Und was kann man da tun, damit es vielleicht noch besser wird? Es gibt ja auch durchaus, ich habe jetzt mal geguckt, so zum Beispiel, es ist ja gar keine linke Veranstaltung immer. Es gibt ja auch, Herr Blüm war damals auch, glaube ich, IG Metall-Mitglied. Und Karl-Josef Naumann, Gesundheitsminister NRW, CDU-Mann, ist auch Gewerkschafter. Das ist ja eigentlich nicht ein klassisches, nur linkes Thema immer.
Nein,
aber trotzdem kommt es immer so rüber, oder?
Naja, wir haben, ja klar, weil wir natürlich für Veränderung stehen und für Verbesserung. Und wir in vielen Stellen ja auch erleben, dass der Arbeitgeber sagt, ich möchte selber alleine entscheiden. So, ja, und das ist ja der
Art geht's ja auch
nicht. Ja, aber das ist ihre Erfahrung. Und ich halte das auch tatsächlich auch für ein großes Problem für unsere Demokratie. Wir machen mal einen kleinen Exkurs. Wir machen uns ja gerade alle Sorgen um unsere Demokratie. Ist ja toll, wie viel Tausende von Menschen auch im Norddeutschland, hier in Lübeck, aber auch ja in kleineren Städten, selbst in Mecklenburg-Vorpommern sozusagen auch auf die Straße gehen und sagen, nee, das, was wir da jetzt gerade mit diesen Deportationsplänen gesehen und gehört haben, das lehnen wir total ab. Und ich glaube, das ist auch ein Teil davon, dass wir erleben, dass gerade sowas wie Mitbestimmung, Gewerkschaften nicht mehr in den Betrieben so akzeptiert wird von zu vielen, gerade von Arbeitgebern. Weil wie sollen denn Menschen für diese Demokratie begeistert werden, wenn sie in dem Betrieb und Arbeitszeit 8-9 Stunden arbeiten, das ist ja von dem, wo du nicht schläfst, der überwiegende Teil des Tages. Also wenn du mal sagst, du schläfst 8 Stunden, dann hast du noch 16 Stunden, davon arbeitest du irgendwie 8 bis 9 Stunden. Und wenn deine Erfahrung dort ist, dass du nicht mitreden kannst, dass du funktionieren musst, dass gerade in den kritischen Punkten der andere entscheidet. Und deswegen ist, glaube ich, und das sagen auch die wissenschaftlichen Studien, überall da, wo es Betriebsräte gibt, wo es Mitbestimmungskultur gibt, da ist auch die Anfälligkeit für AfD oder so geringer. Ja. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir das nochmal mehr in den Mittelpunkt stellen. Und wir haben hier auch in Lübeck, auch in Schleswig-Holstein, haben Menschen ihren Job verloren, weil die einen Betriebsrat gründen wollten.
Ja, ja.
So, und das ist eine Situation, wo ich sage, das ist total inakzeptabel. Das würde man nie akzeptieren, dass auf irgendwo auf dem Land, der sagt, ach, ihr müsst hier nicht wählen bei der Kommunal, weil ich entscheide das schon für euch. Da wird doch jeder sagen, seid ihr verrückt. Da steht drin in der Verordnung, dass es hier einen Rat gibt, der sich aus den Bürgern zusammensetzt und die sich zur Wahl stellen, werden gewählt und fertig. Und das ist so ein Punkt, wo wir schon auch sagen müssen, nee, Mitbestimmung, Demokratie, Streikrecht, Tarifautonomie, Gewerkschaften sind Teil der Demokratie. Man muss ja nur mal überlegen, warum in den Diktaturen dieser Welt als erstes immer die Gewerkschaften abgeschafft werden, warum das Streikrecht abgeschafft wird. Weil das eben ein Teil ist, wo, und das gebe ich dir ja komplett recht, wir haben ja nach dem Zweiten Weltkrieg haben wir ja viel erlebt, dass es immer nur höher, schneller, weiter, besser ging. Ich bin ja sozialisiert und politisiert worden erst nach der Wende. Ich weiß doch, wie ich als kleiner Bengel hinten auf der Rückbank saß und wir dann nach Jugoslawien, so hieß ja damals der Balkan, und an die Grenzen gekommen sind, und dann habe ich mich da hinten zusammengezogen, Grenzstation, da kommt einer, will den Pass, guckt böse, etc. Meine Tochter, 14 Jahre alt, kennt das ja gar nicht. Wenn wir mit der in Europa, und jetzt sehe ich in den letzten 10 Jahren, wie das alles wieder hochgeht mit Ungarn, Polen hat sich ja Gott sei Dank jetzt geändert, der Streit mit China, die Frage Krieg wieder mit Russland etc. Und da ist schon diese Frage, wie stellen wir uns da neu auf, kriegen wir auch da gesellschaftlich auch wieder einen neuen Konsens hin? Und deswegen hatte ich am Anfang mal bei deiner Frage zum Tarifvertrag ja auch gesagt, es ist ein Konsens. Es geht nicht immer, dass eine Seite sich durch. Also es geht, aber mittel- und langfristig hält das nicht. Und deswegen ist es wichtig, dass wir auch wieder mehr Tarifverträge, mehr Mitbestimmung haben, weil die Menschen damit erleben, ich kann mitbestimmen. Ich gerade in einer komplexen Welt, und die wird immer komplexer, das ist leider so, ist Beteiligung, Kommunikation wichtig. Und die kann eben nicht nur vom Gutwill des Arbeitgebers abhängen.
Was hatte ich denn damals, also wie gesagt, bis 98 warst du ja sozusagen, also gearbeitet.
Die einen sagen so, die anderen sagen so.
Aber was hat dich bewogen zu sagen, ich möchte gerne, das Thema Gewerkschaft ist sozusagen mein Beruf. Also bist du da reingerutscht über Ehrenamt, dass man sagt, okay, ich engagiere mich jetzt bei der IG Metall und komme dann da rein und dann gibt's irgendwann einen Sekretärsjob oder wie auch immer? Oder wie war das für dich?
Also mein Trigger war schon immer, schon in der Schule, diese Frage von Gerechtigkeit. Mhm. Ich wollte, dass es gerecht geht. Ich fand das gerade, wenn die Mächtigen, und das ist ja in der Schule die Lehrerin, der Direktor oder wer auch immer, ihre Macht sozusagen einen spüren lassen, das habe ich gesagt, warum so, und das hatte, deswegen war ich schon Klassensprecher, Schülersprecher, und anscheinend hatte ich immer auch eine Ader, dass welche gesagt haben, Daniel, mach das mal. Und dann habe ich meine Ausbildung damals bei der Linde AG angefangen, ist Industriemechaniker, wie du sagst, für andere vielleicht einfacher Maschinenschlosser, anderer Name, und da gab es dann eben diesen Punkt, hier haben wir auch sowas wie der Klassensprecher, das ist der Jugendvertreter, steht auch im Gesetz, also der Betriebsrat für die Auszubildenden und für die jungen Beschäftigten. Und da habe ich dann damals gesagt, das ist natürlich was. Die haben mich komischerweise auch gewählt. Und dann gab es eine Situation damals. Das war nämlich die Krise 93, 94. Und auf einmal haben die jungen Leute, die bei uns ausgelernt haben, keine Übernahme mehr bekommen. Damals war das so, du musstest mindestens 6 Monate arbeiten, um Arbeitslosengeld zu bekommen.
Ach so.
Und die Situation war, dass wir gesagt haben, ja, aber das ist doch das Mindeste, dass die Kollegen, selbst wenn sie hier lange keine langfristige Perspektive haben, diese 6 Monate befristet werden, damit sie wenigstens, wenn sie arbeitslos werden, eine Chance haben, neu sich zu orientieren. Ja, ja. Und da habe ich mich dann engagiert. Die IG Metall war schon in unserem Betrieb, haben dann gemeinsam da gestritten, haben wir auch viel hinbekommen. Und dann war es tatsächlich so, dass ich ehrenamtlich starke IG Metall-Arbeit gemacht habe. Musste feststellen, dass das mit der Fußballer-Profikarriere nichts wird.
Hast du eine Knieverletzung gehabt?
Na, ich glaube, ich bin einfach zu fett geworden, aber das sind zwei, aber kommt aufs selbe hinaus. Und dann hatte ich eben die Situation, dass ich wirklich mein Hobby zum Beruf machen konnte. Und das können die wenigsten sagen von sich, glaube ich.
Absolut.
Ja. Ich habe es jetzt in 26 Jahren tatsächlich noch nicht bereut. Habe immer viel Vertrauen bekommen, auch von Kollegen. Und ich sage dir ganz ehrlich, ich habe ja auch mit verschiedensten Ebenen zu tun. Ich lache immer, meine Tochter erkennt die Ministerpräsidenten des Nordens an der Stimme, weil sie ganz oft auf der Rückbank saß, wenn wir mit denen telefoniert haben. Und in manchen, wenn man sich besser erkennt, sage ich das ja auch. Das ist süß, und so, ne? Und wenn Stefan Weil dann Hallo Lilly sagt oder so, also das ist schon okay, aber das ist gar nicht das, was dich triggert, mich triggert. Sondern ich bin, wie ich damals aus der Geschäftsstelle, wo ich gearbeitet habe, weggegangen bin, verabschiedet man sich in den Betrieben. Ja. Und dann kam eine Reinigungsfachangestellte, also eine Putzfrau, ja, von dieser Betriebsversammlung zu mir. Die habe ich noch nie gesehen. Aber wir haben damals einen Kampf für mehr Geld geführt. Und die kam zu mir und sagte, danke für das, was du für uns gemacht hast. Ja, okay. Und wenn ich da jetzt wieder drüber rede, kriege ich ein bisschen Pipi in die Augen. Ja. Weil das ist so der Punkt, wo du sagst, diese Solidarität, das zu spüren. Oder wenn wir auch in diesen Auseinandersetzungen sind und du mit deiner Truppe draußen stehst und die Kollegen sagen, nee, wir stehen zusammen, weil wir wollen gemeinsam was erreichen. Das ist sozusagen die Stärke, dass du hier und da mal eingeladen, dass ich jetzt bei euch im Podcast, also ich verstecke mich nicht, arbeite nicht im Keller, alles gut. Aber die wirkliche Motivation ist, gemeinsam mit den Kollegen was erreichen zu können.
Bevor wir jetzt zu unserem Umtrieb der Woche kommen, möchte ich noch eine Wahrnehmung mit euch beiden abgleichen. Aber wir haben ja vorhin diese emotionale Diskussion über die aktuelle Streiksituation so ein bisschen verlassen, sind auch vielleicht zu einem Ergebnis gekommen, oder du hast das auch sehr schön dargelegt, dass das auch nicht alles eitel Sonnenschein ist oder dass du nicht mit allem d'accord gehst, was jetzt zum Beispiel Wieselski gesagt hat, wenn ich das richtig verstanden habe. Und dazu kommt ja momentan eben auch noch, du hattest das vorhin auch erwähnt, diese Deportationspläne, das ist alles Wahnsinn, alles für wahnsinnig viel Verunsicherung. Und dann gehen auch noch Menschen mit tonnenschweren Geschützen auf die Straße und protestieren auch noch. Also momentan ist so viel Protest mit Treckern, Schlepper im Fachbegriff, dass das vielleicht auch in der Öffentlichkeit gar nicht mehr so auseinandergehalten wird, wer da jetzt irgendwie wohnt, irgendwo kleben sich Leute fest, irgendwo fahren Leute mit tonnenschweren Treckern durch die Gegend und dann wird auch noch die Bahn und der Flug lahmgelegt und dies und das. Und ich glaube, das ist das, was so das Fass bei vielen zum Überlaufen bringt, dass sie sagen, ich kann einfach nicht mehr. Jetzt ist mein Kind hat sich das Knie verletzt und muss leider zur Schule gefahren werden von mir, weil es nicht anders geht. Ich kann es nicht mit dem Fahrrad, ich kann ihn nicht tragen. Ich hasse das abgrundtief, dass ich Elterntaxi spielen muss. Das ist wirklich mir so zuwider. Ich habe da 4 Jahre in der Grundschule gegen gekämpft. Und muss das jetzt machen, und dadurch, dass eben der ÖPNV lahmgelegt ist in Solingen, fahren dann auch noch die normalerweise mit dem Bus fahren dann auch noch. Also es ist ein Riesenchaos, und du hast gesagt, es muss wehtun und so, aber ich glaube, durch dieses Geballte ist einfach so eine Grenze erreicht, wo viele sagen, ja, was soll ich denn jetzt noch, was soll ich denn noch alles machen, was soll denn noch alles kommen? Und ist das so? Also das ist meine Frage an euch beide. Also ich wollte das jetzt noch so ein bisschen abgleichen, ob das so...
Diese Wahrnehmung,
ganz abgesehen von den Hintergründen und Streikrechten und so, das ist alles, verstehe ich alles und viele andere wahrscheinlich auch, aber irgendwann sagt man vielleicht auch, wir haben jetzt Corona gehabt, wir haben jetzt Ukraine-Krieg und wir wissen auch nicht wirklich, heute ist ja Schweden, glaube ich, NATO-Mitglied geworden, also man weiß auch nicht wirklich, ob was uns dann von russischer Seite noch erwartet, und irgendwann ist der Overload oder man sagt, seit 2020 eigentlich, nein, nächstes Jahr, viel schlimmer kann es ja nicht werden, und bis jetzt ist es 4 Jahre immer schlimmer. Die Amerika-Wahl steht vor der Tür und es ist nicht sicher, dass Trump nicht Präsident wird. Es ist viel Unsicherheit da, und ich glaube, dass das in der Summe einfach die Leute absolut fertig macht, wo man sagt, da geht jetzt nicht mehr viel. Liege ich mit dieser Wahrnehmung jetzt komplett falsch, oder kann man da einigermaßen zustimmen?
Also es ist glaube ich, genau, fast gut beschrieben. An einer Stelle würde ich es ergänzen wollen. Wir haben keine Zeit, uns auszuruhen. Ja. Das ist eben das Problem. Ja. Ne? All das, was du aufgeschrieben hast, würde ja immer dafür schreien, jetzt erstmal zu sagen, oh, und jetzt machen wir erstmal ein bisschen langsamer, erholen uns und dann sind wir gestärkt für das, was Alltag normal wäre, vielleicht auch für die nächste Krise. Mhm. Und das wurde uns jetzt seit 2020 immer genommen, wo du sagst, da hattest du das Gefühl, du bist, ich lache immer, weil wir haben 2020 irgendwie im Mai ein Papier geschrieben, was wir nach der Krise machen, nach Corona-Krise machen würden und hatten den September, Oktober im Kopf. Ja. 2020. Ja. Nachher wurde es, wenn du ehrlich bist, war es ja erst 22 ja. oder sowas. Ne? Also da siehst, wie weit man da mal drauf guckt und was sich da war. Und dann kamen die nächsten Krisen, ETC, Zuliefererkrise, bis hin dann eben zu diesem fürchterlichen Überfall der Ukraine mit all den Folgen, die da sind. Und von daher hast du das richtig beschrieben. Und die Frage ist einmal zu diesem Thema Gewerkschaft, wann über es gibt, ich habe ja Industriemechaniker gelernt, wie wir eben gelernt haben, und es ist ein schöner Spruch, den man da immer lernt, wenn man Schrauben anzieht, nach fest kommt lose. Mhm. Ne? Das heißt, und das ist auch für viele andere Sachen, wo du sagst, irgendwann, wenn du überdrehst, wenn du überziehst, dann wechselt eben auch Zustimmung in Ablehnung oder Verständnis in Unverständnis. Und das ist eben ein Thema, wo wir alle die politische Verantwortung tragen, gerade wenn wir eskalieren, wenn wir in Konflikte gehen, natürlich auch irgendwann gucken müssen, wann deeskalieren wir, weil danach wirst du eben erleben, nach fest kommt löse. Und wenn du überziehst, dann werden die Leute sich von dir abwenden, deine eigenen Mitglieder, weil wir werden ja nicht bezahlt für Streiken. Meine Mitglieder sagen ja nicht, Friedrich, jetzt streik mal. Wir werden am Ende des Tages für gute Ergebnisse. Mhm. Und das dürfen wir ja nicht vergessen. Wofür machen wir? Wir machen das, dass die Lebensbedingungen der Kollegen verbessert werden, die Arbeitsbedingungen der Kolleginnen und Kollegen verbessert werden. Und das ist der Punkt, an dem man dann auch immer wieder in so Verhandlungen zurücktreten muss und sagen, gucken, bekommen wir jetzt da zum Ergebnis. Und der zweite Punkt ist, den ich da ergänzen würde in deiner Aufzählung ist, was machen wir da draus, wenn die Antwort ist, und deswegen ziehe ich mich zurück, deswegen suche ich eher den Konflikt, das Abgrenzen von anderen. Ich glaube, wir müssen genau das Gegenteil machen. Wir müssen viel mehr in den Dialog kommen. Wir müssen uns viel stärker unterstützen. Wir müssen uns mehr zuhören. Das ist ja auch, ne, also reden, aktives Kommunizieren. Eigentlich sagt man, 70% ist zuhören und 30% ist reden. Und was ja traurig ist, dass wir ja auch an vielen Stellen gar nicht mehr auf einen Dialog kommen. Sondern die Leute hören sich nicht zu. Wenn du eine andere Meinung hast, wird man sofort, wird immer alles explosiver. Es wird irgendwie gewalttätiger etc. und da versuchen abzurüsten, und da hat jeder von uns auch eine Möglichkeit, mal zu sagen, oh, jetzt geh mal ein bisschen runter, geh doch mal ein bisschen zur Seite, schau doch nochmal von draußen drauf, im Freundeskreis, in der Kneipe bei den Kolleginnen und Kollegen. Ich glaube, wir müssen alle nicht irgendwie irgendwelche politischen Manifeste uns gegenseitig vorlesen, aber sich mal sozusagen auch mal zu erden und mal zu fragen, guck doch, vielleicht ist auch mal was dran. Meine Lebenswirklichkeit sagt, es ist nicht immer so, dass einer recht hat und die anderen alle die Doofen sind.
Natürlich nicht.
Und vielleicht
natürlich
muss man, und das gilt auch für meine Meinung.
Auch manchmal loslassen, natürlich. Genau. Ne? Manchmal vielleicht aber auch einfach loslassen, weil man einfach nicht mehr kann. Oder dann sagt man, also die Masochisten unter uns sagen dann auch noch, ja, aber dir geht's ja eigentlich auch gut. Du hast ein Dach über dem Kopf und sei doch nochmal dankbar. Das macht einen dann nochmal mehr fertig, während andere gar kein Problem damit haben und noch mehr auf größere Rechte. Aber ich glaube, das würde jetzt auch so ein bisschen den Rahmen sprengen. Vielleicht kommen wir zum Umtrieb der Woche.
Der Umtrieb der Woche.
Möchtest du anfangen oder Andreas?
Ich hau mal rein. Ja, das, diesmal bin ich auch vorbereitet oder habe mir den.
Du bist immer vorbereitet, Andreas. Du bist immer so gut vorbereitet.
Nein, dieser Umtrieb, den ich hier habe, ich habe ja nun selber auch 24 Jahre in Lübeck gelebt und wir sind ja auch ein bisschen mal durch die Stadt gelaufen und denkt mir immer wieder, schmeißt die Autos raus aus der Stadt. Also ich bin selber Autofahrer, ich will überhaupt nicht das Auto schlecht machen. Ich bin der Meinung, dass das Auto auch zu uns irgendwo gehört. Aber ich finde einfach es so gruselig, wie diese Stadt, diese Altstadt meine ich, mit Autos vollgestellt wird. Ich weiß, das ist jetzt auch der Situation ein bisschen geschuldet, weil hier gerade Baustellen sind rundherum, da muss man was ruhig. Aber ich würde den Anwohnern sage ich, okay, ihr könnt da parken, aber keiner muss zum Einkaufen. Ich könnte mir das so, ich will das nur kurz machen, aber das treibt mich so um, diese Verkehrskonzepte mal neu zu denken. gerade an Lübeck. Ich würde hier einfach rundherum so Elektrobusse durch die Gegend schicken, einen Shuttle-Verkehr von der MUK machen, also Musik- und Kongresshalle, den großen Parkplatz oder von der anderen Seite Kanalstraße. Dann kann Mutti auch oder Fadi in die Boutique da ihrer Wahl fahren. Es ist ja, es gibt ja schöne Geschäfte in Lübeck. Es ist Karstadt nun leider weg, sagen einige leider, einige sagen, das ist zum Glück weg, wie auch immer. Aber dieses zu sagen, lass doch da einfach, oder das Holztor, warum müssen da die Autos vorbeirollen? Das wäre ein schöner
Wie
Platz.
Wie schön wäre
das? Da könnte
ich
eine Fischbude hinstellen. Keine Ahnung. Also das hat mich so umtrieben, dass diese wunderbar geile Stadt, die wir, also ich bin immer noch so im Herzen Lübecker, Thomas ja auch, das ist auch mal hier gewohnt und Daniel wohnt ja hier, aber es ist so schade, dass wir diese Stadt dem Auto opfern, sage ich mal so.
Und andere machen es davor. Paris, Kopenhagen, ja, das da ist geht alles, da die greifen es durch. Ja. Man muss in die Niederlande gucken. Das ist jedes Mal, wenn ich da Urlaub mache, wie ein Traum. Dann denke ich, es darf doch nicht wahr sein. Aber das ist jetzt, wäre jetzt noch wieder eine extra Folge, würde ich sagen.
Man darf die Umtriebe ja auch nicht diskutieren.
Manchmal passiert das so ein bisschen.
Nein, ich bin ja gebürtiger Kölner, wie wir eben festgestellt haben. Und ich teile das. Ich finde auch, dass die Lübecker wirklich an der Frage ein wenig verbohrt sind. Viele, die kommen, sagen, ist doch toll, was ihr hier für eine Altstadt habt. Ich kann hier drumherum überall parken. Wenn du mit Lübeckern und Lübeckern redest, hast du immer das Gefühl, die wollen irgendwie mitten in der Stadt einkaufen, was sie tatsächlich nicht tun. Nein. Aber es ist da so ein Gedanke.
Ja die also haben ja auch ihre
absolute Zustimmung. Ich treibe das mit dir um auf
die sozusagen. Ja, sehr schön. Ja.
Mein Umtrieb ist, dass ich tatsächlich jetzt in den letzten Tagen mit Kolleginnen und Kollegen einen Arbeitskampf planen musste, besprechen musste. Ich muss das nämlich am Ende des Tages in der Zentrale vorlegen und sagen, wir wollen in den beiden Betrieben streiken. Deswegen bin ich dann die Instanz zu sagen, machen wir oder machen wir nicht. Und das Verrückte ist, das sind Betriebe, die genau um diese Zukunftsindustrie Wind gehen und anscheinend die Arbeitgeber da immer noch glauben, dass sie keine vernünftigen Tarifverträge mit den Beschäftigten machen müssen. Und das treibt mich um, weil das eine Situation ist, wo du sagst, es ist ja eigentlich etwas, eine Industrie, die Zukunft besser machen will, grüner machen will, wo Menschen arbeiten, die auch für das Produkt brennen und dass wir da wirklich gewerkschaftlich immer noch nicht so weit sind, dass wir zu guten Tarifverträgen kommen, ohne dass wir in einem Konflikt sind. Das treibt mich um, weil ich einfach sage, mein Gott, müssten doch da eigentlich viel schneller, besser weiterkommen. Brauchen wir Fachkräfte, brauchen wir gute Tarifverträge und das wäre für die Industrie ganz gut und hoffe, dass wir in den Verhandlungen in den nächsten 2-3 Wochen das noch geregelt kriegen und ich nicht dann um Ostern da tatsächlich den Arbeitskampf beantragen muss.
Ja, kaum zu glauben in so einer Branche, ne, wo man ja denkt, die sind so orientiert und so da. Ne?
Was treibt dich um?
Ja, wir gehen dann einfach fein raus, würde ich mal sagen, denn ich habe früher, als ich noch kein Vater war von 2 Kindern, da haben wir dann, wenn mir dann andere Väter oder Mütter so Fotos von ihren Kindern gezeigt haben, da habe ich immer gesagt, ja, sehr schön, aber ich konnte diese Emotionen und diesen Stolz, ich konnte das nicht nachempfinden, jetzt kann ich das. Und mein Umtrieb ist so, ich habe eine Tochter, die ist jetzt 10, wird dieses Jahr 11 und die hat bei WhatsApp postet sie manchmal im Status ist irgendwas, das sehen dann eine Handvoll Menschen, Oma, Opa, die Eltern und ein paar Freundinnen, also mehr sehen das ja nicht und so. Aber heute hat sie dann gepostet und jetzt muss ich so ein bisschen dabei bleiben, hat sie dann gepostet, Eis essen mit Freundinnen. Also sie ist in die Stadt gegangen und dann waren da so 5 Eisbecher abgebildet auf dem Foto und darunter stand dann Eis essen mit Freunden. Und das hat mich so gerührt, dass ich denke, meine Güte, gerade noch die Windeln gewechselt und jetzt Eis essen mit Freunden und das hat mich wirklich angerührt und das hat mich so, habe ich heute gesehen im Hotelzimmer, heute Mittag und das hat mich so den ganzen Tag über getragen und begleitet, wie die Zeit vergeht und wie schön die Zeit vergeht, wenn die Kinder so groß werden und man dann Eis essen.
Die Frage ist, was du denkst, wenn du im Status so in ein paar Jahren siehst, Eis essen mit meinem Freund und du den Freund nicht kennst.
Das ist wieder was anderes. Aber das habe ich schon bei der Großen schon ganz groß im Griff, ganz gut im Griff. Okay. Das passt schon.
Grüße gehen raus.
Dann wir das, du was damals gehabt hätten. Ja, wir waren nicht so im Alter deiner Tochter, aber vielleicht 2 Jahre älter, da hätte da gestanden, Bier trinken hinter der Kirche.
Ja, genau, das haben wir dann.
Wobei die richtigen Kinder ja dann am Ende wissen, wie man die Eltern aus dem Status und Insta und sonstiges
ganz
rauslässt.
Genau. Ganz genau.
Da kann man einen Anruf also bekommen. Kannst du mir mal sagen, was der postet? Der hat mich nämlich blockiert. Oder
hast du mal geguckt bei WhatsApp? Kannst du das Bild deiner Tochter sehen bei WhatsApp?
Ja.
Ah, ja, dann bist du noch nicht blockiert.
Bin noch safe. Ja. Bin genau. Noch geduldet.
In diesem Sinne, schön, dass du bei uns warst heute. Vielen Dank, Daniel.
Vielen Dank für die Einladung.
Und wir werden das ganz brandaktuell dann alle hören. Und bis zum nächsten Mal, liebe Hörerinnen.
Dankeschön.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss.